Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey Leute, so schön euch zu sehen. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Hey, wir lieben das Frankenland. Wir feiern Gottesdienste in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg. Und ey, wie wäre es, wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben, oder? Und einfach mal Hallo sagen. Come on, ey, so schön euch zu sehen. Am dritten Advent. Hey, eine herrliche Zeit. Wir haben heute Herz für sein Haus. Mehr dazu später. Und ich freue mich auch auf die 21 Tage des Fastensgebets. Hey, das, boah, da geht so mein Herz auf. Ich glaube, Gott hat ein richtig gutes Jahr für uns vorbereitet. Und hey, Heiligabend haben wir 8 Gottesdienste als Ecclesia Church. 4 hier im Standort Nürnberg. Meld dich an, sei mit dabei, reservier einen Platz. Alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, lad einfach mit ein, deine Nachbarn, deine Freunde. Hey, und dann lass uns hier gemeinsam Jesus feiern. Amen. He's the reason for the season. Und da wollen wir wirklich Attacke machen und sagen, hey, wir haben so die allerbeste Botschaft dieser Welt. Und die Menschen brauchen nicht hoffnungslos sein, sondern es gibt Hoffnung, es gibt mit Jesus immer eine Zukunft. Und das müssen wir rausposaunen. Und deswegen soll es jeder hören. Und du kannst deinen Teil beitragen, einfach indem du auch Leute mitbringst, einlädst. Genau, das wird richtig stark. Lass uns mal gemeinsam die Bibel aufschlagen. Ja, da läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen, ne? Lukas 2, 8 bis 14. Lukas 2, 8 bis 14. Schauen uns mal die Weihnachtsgeschichte an. Passt ganz gut, denke ich, an diesen dritten Advent. Und wir wollen mal uns dieses Thema anschauen. Ich habe mal so der Predigt den Titel gegeben. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Schau mal den Nachbarn an, sag mal, hab keine Angst. Hab keine Angst da draußen. Lukas 2, Vers 8. Auch in der App findet ihr immer eine Predigtmitschrift, auch richtig nice für unsere Kleingruppen, dass ihr die einfach nochmal nachlesen könnt, die Bibelstellen, auch die Punkte. Oft habt ihr in der Predigtmitschrift mehr, als überhaupt in der Predigt gepredigt wurde. Also ist immer ein Bonus mit dabei. Lukas 2, 8 bis 14. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich trat ein Engel des Herrn in ihre Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie und die Hirten erschraken heftig. Sag mal heftig. Ja, da steht da im Griechischen, steht da Megasphobias, ja. Also das ist schon, das hört sich schon richtig heftig an so. Megasphobias, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst. Komm, wir sagen es mal zusammen. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von einem großen himmlischen Heer umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott in der Höhe, Himmel im Himmel und auf Erden für alle Menschen, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. Halleluja, Ehre sei Gott in der Höhe. Und wow, wir wollen mal da reingehen. Fürchte dich nicht, ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dein Wort verändert uns. Dein Wort ist wirklich Richtschnur unseres Lebens. Und Herr Jesus, danke, dass du uns frei machst von Angst. In Jesu Namen. Amen. 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 Hey, wir leben in einer Gesellschaft, die leider mit Angst durchdrungen ist. Es gibt schon diesen festen Terminus Angstgesellschaft. Ja, vielleicht hast du davon mal gelesen. Ja, das ist schon ein fester Begriff, Angstgesellschaft. Gerade so in der Weihnachtszeit, ja, es ist oft nicht eine Zeit, wo wir denken, wow, schön gemütlich, Familie, alles herrlich, alles nice. Sondern leider, ganz oft ist eher uns Angst und Bange. Ja, da sind so viele Befürchtungen auch in unserer Gesellschaft. Hab die Tage einen Artikel gelesen, dass jede zweite Frau zwischen 18 und 34 Jahre unter Depression und Angststörung leidet. Ja, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft mittlerweile wirklich zu Antidepressiva greifen. Und einfach so eine tiefe Angst da ist, ja, eine Zukunftsangst, eine Angst, wie wird es mit der Wirtschaft weiter, wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter, wie geht es mit der Politik weiter, wie kann ich mir all das noch leisten, Inflationsängste. Also wir reden hier nicht vor irgendwelchen Spinnenphobien oder vor irgendwelchen Schutzmechanismen, ja, was ganz gut ist, wo wir auch manchmal ängstlich sind, sondern wir reden hier wirklich um tiefe Ängste, die so vorherrschend sind in unserer Gesellschaft und auch wirklich in dem Herzen von ganz, ganz vielen Nachfolgern Jesu. Und wir sehen das überall in unserer Gesellschaft, in den Nachrichten, ja, vielleicht hast du deine Nachrichten-App, ja, da gibt es ja diese kranke Einstellung, ja, Eilmitteilung, ja, wo du immer die neuesten Unfälle, die neuesten Dinge, was wieder irgendwo passiert, kommt als Push-Nachricht auf dein Smartphone und du liest es durch und sofort. Oh! Ja, weil Angst bindet Aufmerksamkeit. Kein Wunder, warum die Deutschen millionenfach jeden Sonntagabend ihren Tatort schauen. Ja, Angst ist schon richtig etwas, was uns fesselt, was wir wollen, ja, was irgendwie Aufmerksamkeit, Likes und Klicks bindet. Nun, die Bibel nennt Angst auch nicht nur einfach ein Gefühl, sondern spricht von einer geistlichen Realität. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Sag mal nicht. Ja, das ist ganz wichtig, ja. Es kommt nicht von Gott, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, die Bibel nennt Angst jetzt nicht einfach nur eine Emotion oder irgendwas, was man halt ab und an mal fühlt, ja, oder was einen so übermannt. Sondern Angst ist ein Geist, aber Halleluja, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben nicht den Geist der Angst, sondern wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er transportiert den Fürst des Friedens in unser Herz, Jesus Christus. Er breitet Frieden aus, wo andere Menschen ängstlich sind und Ängste haben. Und Angst ist eine Waffe des Teufels. Es ist etwas, was der Teufel sät, wo er Zerstörung hineinbringt in unser Leben. Und sein Plan ist es, dein Leben kaputt zu machen. Ja, das muss man so sagen. Die Bibel sagt, der Dieb kommt, der Teufel kommt nur, um zu zerstören, kaputt zu machen und zu rauben. Und Angst raubt ganz viel Freude, ganz viel Frieden, ganz viel von dem, was Gott eigentlich möchte für dein Leben. Und die allermeisten Befürchtungen, ehrlich gesagt, die wir haben, treten nie ein. Die allermeisten Ängste, die wir haben, liegen außerhalb unserer Verantwortung, außerhalb unseres Einflussbereichs. Und trotzdem haben wir Angst. Und trotzdem macht es so viel mit unserem Gemüt. Und ich möchte mal mit uns drei Gründe aus der Weihnachtsgeschichte rausnehmen. Drei Gründe, warum wir keine Angst haben brauchen als Christen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ich glaube, so ermutigend bist du noch nie aus dem Gottesdienst gegangen wie heute. Drei Gründe, warum du dich nicht fürchten brauchst. Ja, und ich weiß, dass diese Botschaft ganz wichtig ist, gerade zur Weihnachtszeit für ganz viele Menschen von uns. Ich beginne mal mit dem ersten Grund. Du musst dich nicht fürchten, weil Gott für dich ist. Sag mal, Gott ist für mich. Wir schauen uns mal den Text an, Lukas 2, 10 bis 11. Ich bringe euch eine gute Botschaft, sagt der Engel, dass das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter. Sag mal, der Retter. Der Retter. Ja. Also Josef und Maria erwarteten ein Baby. Und ehrlich gesagt, die Namensgebung dieses Kindes war ja natürlich absolute Chefsache. Josef war ja nicht der Vater, ja, sondern der Vater im Himmel war der Vater von Jesus. Und der Vater im Himmel hat gesagt, ich gebe meinem Sohn einen Namen. Besser gesagt, ihr sollt ihn nennen. Und zwar sollt ihr ihn nennen Jeschua. Das ist ganz wichtig, ja, Jesus ist ja nie Jesus genannt worden. Vielleicht wusstest du das schon, aber Jesus hieß nie Jesus. Tut mir leid, wenn das jetzt irgendwas mit dir auslöst, was mit dir macht. Aber Jesus stammt natürlich von diesem altgriechischen Wort Iesus, ja, was wir lesen im Neuen Testament. Aber Jesus hat ja auch nie altgriechisch gesprochen, sondern Jesus hat aramäisch geredet. Ja, das ist eine Abwandlungsform des Hebräischen. Und dort hieß Jesus Jeschua oder Joshua. Das ist der Nachfolger von Mose gewesen, ja, der Josua, der das Volk aus Ägypten hineinführte, aus der Wüste hineinführte in das verheißene Land. Ja, das ist unser Josua, unser Jesus. Und Joshua bedeutet übersetzt Retter der Welt. Also Jesus bedeutet Retter. Er ist der Retter, das kommt von diesem hebräischen Wort Yasha, der Retter, Rettung, retten, retten. Ja, das ist das, was Jesus tut. Er rettet. Das war seine Mission. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, inwiefern war Jesus der Retter dieser Welt? Wie sah denn seine Rettungsmission aus? Danke, dass du fragst. Das finde ich total nett von dir. Deswegen schauen wir uns mal an, wie sah denn die Rettungsmission Jesu aus? Und da beginnen wir mal mit einer ganz zentralen Textstelle. Römer 3, Vers 25. Ihn, Jesus, Jeschua, Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer, sag mal Sühnopfer, zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Nun, als der Engel des Herrn kam, ist er nicht zu Königen gegangen, ist er nicht zum Kaiser gegangen, ist er nicht zu irgendwelchen angesehenen Menschen gegangen. Nein, er ging zu Hirten. Der Engel des Herrn ging auch nicht zu irgendwelchen Pharisäern oder Schriftgelehrten oder irgendwelchen hohen religiösen Babos. Nein, er ging zu Hirten. Das ist ganz wichtig, einfach für unser Verständnis dessen, was bedeutet das, dass Jesus Sühnopfer ist? Warum, an alle Hobbytheologen, ging Jesus ausgerechnet zu Hirten? Nun, die Bibel sagt uns, dass die Hirten sich auf dem Felde befanden. Ja, die haben dort bei den Tieren auch übernachtet. Ja, die haben sich um die Tiere, um die Lämmer, um die Schafe gekümmert. Was so ein bisschen entgegen der Vorstellung spricht, dass Jesus in der Winterzeit kam. Also Jesus kam nicht am 24. Dezember. Ja, da muss ich dir gleich sagen. Der kam wahrscheinlich eher in einer Zeit April, Mai rum. Der kam, als es warm war draußen. Ja, und die Hirten haben auf dem Feld geschlafen. Vielleicht sah das damals ungefähr so aus, schaut mal das Bild an, ja. Ja, Jesus, es war warm, ja, und da siehst du gleich die Hirten, ja, in Badehose. Wenn du genau hinschaust, siehst du auch noch eine Robbe, ja, ich weiß auch nicht, wie die dahin kam, aber ich liebe es einfach mit ChatGPT zu spielen, ja. Und wenn ihr jetzt denkst, Pastor, mach das mal ganz schnell weg, das hat doch nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Das Bild, was du in deinem Kopf hast, hat auch nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Das kann ich dir schon mal, das Bild hat sogar mehr mit der Weihnachtsgeschichte zu tun, als das Ding, was du da in deiner Birne hast, mit einem Stern und den drei Weisen. Da war kein Stern und da waren auch keine drei Weisen. Die kamen 2 Jahre später. Okay. Just saying. Wir sehen also diese Hirten in einer Zeit April, Mai rum, wo Jesus, der Retter dieser Welt, auf diese Erde kam. Und die Frage ist jetzt, warum die Hirten? Bethlehem, Jesus wurde ja in Bethlehem geboren. Bethlehem lag 8 Kilometer außerhalb von Jerusalem. Was heißt lag? Liegt immer noch 8 Kilometer außerhalb von Jerusalem. Jerusalem war der Ort der Anbetung. Jerusalem war der Ort, wo der Tempel stand. Es war der Ort, wo Opfer gebracht worden. Es war der Ort der Anbetung. Und wir müssen verstehen, dass Hirten ganz zentrale Menschen waren in der damaligen Zeit, was das betraf. Warum? Weil, weißt du, Hirten haben Lämmer geweidet. Lämmer waren kleine Schafe. Und wenn wir darüber nachdenken, warum kam Jesus zu den Hirten, dann musst du wissen, weil Hirten ganz viel mit Lämmern zu tun hatten. Es war nicht nur Abschaum der Gesellschaft, Hirten waren nicht nur oft Diebe oder schräge Vögel, nein, sondern sie weideten Lämmer. Und Lämmer war für Israel und für das ganze Volk ein wichtiges theologisches Symbol, wahrscheinlich das wichtigste Symbol überhaupt. Für einen Juden waren Lämmer keine niedlichen kleinen Schafe, sondern Träger von Schuld, Träger von Zorn, Träger von Sühne und von Hoffnung. Es bedeutet, wenn wir ein Lamm sehen, oh, ein kleines niedliches Tierchen, oh, mach, 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 mach. Komm mal, so ein kleines Lämmchen mal auf dem Arm haben. Oh, herrlich, oder? Die sind doch so süß. Ein Jude sieht ein Lamm und denkt an Schuld, denkt an Opfer, denkt an Sühne, denkt an Tempeldienst. Und um zu verstehen, warum Angst überhaupt existiert, müssen wir ganz zurückgehen in der Bibel. Und damit meine ich nicht in die Psalmen, auch nicht in die Geschichte der Könige, sondern ganz an Anfang ins Paradies. Dort lesen wir in 1. Mose 3, Vers 10. Also ihr müsst verstehen, im Paradies, ja, da war Gott mit dem Menschen, mit Adam, bedeutet übersetzt Mensch, und Eva, sie waren ein Herz, eine Seele, sie waren gemeinsam unterwegs, war so viel Gemeinschaft und Anbetung und miteinander. Eine halbe Seite deiner Bibel hat dieser Zustand gehalten, ja, danach kam die Sünde. So lange halten wir es aus, ja, als Menschheit. Wir haben alle gesündigt und verpasst die Herrlichkeit Gottes. Und dann sehen wir, wie die Trennung kam. Und der Mensch hat gesündigt. Er hat genau das getan, wovon Gott gesagt hat, er soll es nicht tun. Und dann hat er sich geschämt. Und Gott begab sich auf die Suche nach dem Menschen. 1. Mose 3, Vers 10. Als ich deine Schritte im Garten hörte, sagte Adam, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst. Das erste Mal, wo das Wort Angst vorkommt in der Bibel, ist hier. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Also der Mensch hat sich versteckt. Sünde brachte Scham. Sünde brachte Verdammnis. Sünde brachte dieses Denken von, ich bin falsch, ich habe gesündigt, Gott ist heilig, ich muss mich verstecken. Und der Mensch versteckte sich. Und dann lesen wir etwas ganz, ganz Entscheidendes, weil zu allerersten Mal in diesem perfekten Zustand des Paradieses geschah Blutvergießen. Die Bibel führt das nicht näher aus, außer dass die Bibel uns sagt, dass Gott den Menschen Felle gab. Und mit diesen Fellen bedeckte der Mensch seine Scham, weil er hat erkannt, dass er nackt war. Bedeckte seine Sünde, seine Scham, diese Verdammnis und versuchte sich vor Gott zu bedecken. Woher bekam er diese Felle? Von Gott. Also Gott bereitete, es gab ein Tier, was hingegeben werden musste für die Scham des Menschen, für die Angst des Menschen, und der Mensch bedeckte sich. Ganz zentraler Punkt. Wir lesen weiter, dass Gott einen Bund machte mit Abraham. Gott machte einen Bund mit Abraham, und was sagte Gott zu Abraham? Gott sagte, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn Isaak gibst, dass du ihn opferst. Und Abraham stand frühmorgens auf mit seinem Sohn und sagte zu seinem Sohn, hey Isaak, wir müssen auf diesen Berg gehen und wir müssen Gott ein Opfer bringen. Und er schnallte Holz auf den Rücken seines Sohnes und gemeinsam gingen sie einen Berg hinauf. Und Isaak bereitet die Altarstätte vor, und als alles fertig war, schaut er seinen Vater an und meinte, aber Vater, wo ist das Opfer? Und Abraham sagte, du bist das Opfer. Und bereitwillig legte sich Isaak auf diesen Altar. Und als Abraham gerade kurz davor war, seinen Sohn hinzugeben, aus Gehorsam gegenüber Gott, kam der Engel des Herrn und sagte, halt, halt, tu es nicht. Und er schaute auf seine Seite, dort war ein Widder, der in einem Gestrüpp sich verhangen hat. Und Abraham nahm diesen Widder, Isaak ging vom Altar runter und er legte das Tier auf den Altar. Und er schlachtete das Tier und er gab es hin und opferte es für den Herrn. Isaak wurde verschont und ein Tier wurde gegeben für die Sünde des Menschen und des Volkes. Wir sehen es weiter in Israel. Alle Erstgeborenen sollten getötet werden. Es war die schlimmste Plage, die letzte Plage. Und Gott sagte, aber euch Israeliten möchte ich verschonen. Ihr müsst ein Lamm nehmen, ein reines, fleckenloses Lamm. Ihr müsst es schlachten und ihr müsst das Blut dieses Lammes an eure Türpfosten streichen. Und wo immer der Engel des Herrn Blut sieht, geht er über dieses Haus hinweg, wird es verschonen, wird gesühnt, ja. Passover, er ging über dieses Haus, ja, an diesem Passa, er passierte das Haus. Und es gab keinen Tod. Warum? Weil ein Tier geschlachtet wurde für die Sünde des Menschen. Und überall, wo es kein Blut gab, gab es Tod, gab es Verwüstung, gab es Zerstörung. Und in der Bibel gab es diesen Tag, der Versöhnungstag, einmal im Jahr in dem Leben eines Juden, auch schon in der Stiftshütte, wo sie gemeinsam gefeiert haben. Und der hohe Priester, er hatte zwei Lämmer, und an diesem Yom Kippur am Anfang Oktober, er nahm ein Lamm und das hat er geschlachtet und geweiht für Gott. Und das andere Lamm, auf diesen Lamm legte er seine rechte Hand und dann fing er an, seine persönlichen Sünden zu bekennen und die Sünden des Volkes. Und er hat gesagt, Gott, vergib uns Götzendienst. Vergib uns, dass wir uns andere Bildnisse machen von anderen Göttern. Gott, vergib uns Ehebruch. Vergib uns, dass wir stehlen. Vergib uns, dass wir lügen. Vergib uns, dass wir Lust haben, dass wir begehren, alles Mögliche. Und er hat all das bekannt. Und dann hat man diesen Ziegenbock, man hat ihn rausgeschickt in die Wüste. Als ein Zeichen, hey, so weit wie wirklich Osten vom Westen ist und so tief wie das Meer, hat Gott einfach eure Sünden weggeschickt. Aber es musste Blut vergießen, es musste ein Tier her, was unsere Sünden sühnt. Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 29, wir lesen über Jesus 2000 Jahre später, Johannes 1, 29, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Jesus, du bist das eine schuldlose, fleckenlose Lamm. Du bist das Lamm, Jesus, du bist das eine Lamm, auf das wir gewartet haben. Und dann sehen wir, 3 Jahre später, das letzte Abendmahl, Jesus sitzt mit seinen, oder besser gesagt, liegt mit seinen Jüngern am Tisch. Sie feiern das Abendmahl. Johannes beschreibt alles. Es gibt Wein, es gibt Brot, sie lagen am Tisch, es gibt Gesteck, alles ist da, aber eine Sache lässt er aus und eine Sache, die zu jedem Passafest gehörten. Lammfleisch. Und es gab kein Lammfleisch. Warum gab es kein Lammfleisch? Weil das Lamm war nicht auf dem Tisch, es lag am Tisch. Jesus Christus selbst, es braucht kein Lamm mehr, er ist das Lamm. Er ist das eine reine, fleckenlose Lamm, was die Sühnung, das unser eines Sühnopfer, auf das wir alle gewartet haben, der am Kreuz für uns stirbt. Und wann ist er am Kreuz gestorben? Die Bibel sagt, es war um 15 Uhr. Ist Jesus, hat er ausgerufen, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hey, warum 15 Uhr am Karfreitag? Weil genau um 15 Uhr wurde am Yom Kippur das Lamm geschlachtet. Und es wurde hingegeben für die Sünde des Volkes. Und hier sehen wir Jesus, die Finsternis kam, er gab sein Leben und er starb. Warum müssen wir uns nicht fürchten? Weil Jesus für uns gegeben wurde. Ein Lamm für deine und meine Schuld. Als Sühnung. Als Sühnung. Halleluja. Ich muss mich nicht fürchten, nicht weil ich alles richtig mache, nicht weil ich stark bin, nicht weil ich religiös bin, sondern weil Jesus Christus sein Leben für mich gab. Okay, der Kreis schließt sich. Hirten weideten Lämmer. Lämmer bedeuten Opfer. Opfer bedeutet Jesus, Jesus bedeutet Versöhnung, Versöhnung bedeutet keine Verurteilung und keine Verdammnis und keine Verurteilung, keine Verdammnis bedeutet keine Angst. Keine Angst mehr, keine Angst mehr. Warum? Weil Jesus kam. Der zweite Grund ist, du musst dich nicht fürchten, weil Gott mit dir ist. Er ist nicht nur für dich, er ist mit dir. Sie gaben ihm noch einen Namen, und zwar Immanuel. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das ist die Inkarnation Gottes. Gott wird Mensch. Gott wird Fleisch. 100% Gott, 100% Mensch. Und wenn du dich fragst, wie ist eigentlich Gott? Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Das Ende meiner Angst ist, Gott ist mit mir. Wir lesen es 366 Mal in der Bibel, etwas in der Art wie, fürchte dich nicht. Wir lesen es in der bekanntesten Stelle, Josua 1, Vers 9. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich bin der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1, Vers 9. Wisst ihr, Gott kommt dir nicht an und sagt zu Josua, hey Josua, sei stark und mutig und hab keine Angst, weil, hey, das wird schon alles. Hey, du kriegst es schon hin. Er sagt auch nicht, hey, ich gebe dir Gaben. Er sagt auch nicht, hey, guck dich mal an und deine Familie, ihr seid ein Krieger und ihr seid gut drauf. Sagt sie ihm, du brauchst keine Angst haben, weil ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Das ist ein Riesenunterschied, Leute. Es ist das eine, wenn man zu seinen Kindern sagt, hey, Kinders, weißt du, vielleicht hattest du es schon mal gehabt, wir haben dieses Gespräch öfter schon gehabt, Kinder kommen und wollen nicht in den Keller. Keller ist dunkel, Keller sind Spinnen, und je nachdem, was sie vorher gesehen haben, denken sie, ey, da unten im Keller gibt es irgendwelche, weiß ich nicht was, Geister, eigentlich dürfen sie sowas nicht sehen, aber manchmal haben sie sowas, oder irgendwelche Wesen oder irgendwas da unten. Und es bringt nichts, wenn ich zu meinem Vater sage, hey, weißt du was, liebe Ida, reiß sie mal zusammen, ja. Ey, da unten ist doch klar, come on, ja, es gibt keine Vogelspinnen in unserem Keller, ist auch alles halb so wild, ja, mach einfach Licht an, reiß dich zusammen, wird alles gut. Kann man sagen, ist aber nicht so gut. Weißt du, was viel besser ist? Hey Ida, weißt du was? Ich gehe mit dir zusammen runter. Brauchst keine Angst haben. Brauchst keine Angst haben. Hey, weißt du was? Sobald wir den Lichtschalter anmachen, muss alle Finsternis weichen. Sobald das Licht kommt, Finsternis ist immer schwächer als Licht. Und weißt du was? Ah ja, Papa, hey, wenn du mit mir bist, habe ich keine Angst. Und egal, was da um die Ecke kommt, dein Papa ist stärker. Ich knock sie alle nieder. Ich verspreche es dir. Oh ja, Papa, wenn du mit mir bist. Hey, weißt du was? Dein Vater im Himmel ist mit dir. Hey, er sagt nicht einfach nur, geh und reiß dich zusammen. Er sagt, weißt du was? Du brauchst keine Angst haben. Ich bin bei dir. Ich bin dein guter Vater. Ich werde dich nicht verlassen. Ich habe gute Pläne für dein Leben. Und du brauchst nicht in die Zukunft alleine gehen, sondern ich nehme dich an die Hand. Ich gehe mit dir. Ich liebe dich. Und der dritte Grund, warum wir keine Angst haben brauchen, ist, du musst dich nicht fürchten, weil Gott über allem regiert. Hey, Gott ist nicht nur für dich, weil Jesus das Lamm sein Leben für dich gab. Er ist nicht nur mit dir, weil er verheißen hat, immer mit dir zu sein. Deswegen brauchst du dich nicht fürchten, sondern er ist der Herr über allem. Lukas 2, Vers 11, der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus ist sein Titel. Christus bedeutet der Gesalbte, der Messias, der eine, auf den wir immer gewartet haben, der ein Friedensreich bringen wird, der Retter, der Gesalbte, der Messias, er ist der Kyrios. Kyrios im Altgriechischen bedeutet Herr der Welt, Besitzer, Gebieter, Herrscher. Hey, dein Jesus, dein Yeshua, er ist nicht nur der Retter der Welt, er ist der Gebieter, er ist der Herrscher. Es gibt keinen Quadratzentimeter auf dieser Erde, über den Gott nicht ausspricht, der gehört mir. Hey, wenn er würde dich niemals um Wasser bitten, hey, alles gehört ihm. Alles. Hey, was wollen wir ihm bringen? Ihm gehört alles. Er ist der Herrscher über allem. Die Bibel sagt, wenn mich dürstet, ich würde dich nicht fragen, denn mein ist die Erde und all ihre Fülle. All ihre Fülle gehört Gott. Er hält immer noch die ganze Welt in seiner Hand. Er ist der Herr, der Kyrios über allem. Und in Lukas 2 lesen wir, dass Kaiser Augustus eine Volkszählung anordnet. Und das klingt nach Verwaltung, das klingt nach Politik, das klingt nach Bürokratie, aber hinter dieser Entscheidung steht mehr. Der mächtigste Mann der damaligen Welt trifft eine Anordnung und am Ende zwingt er einen einfachen Zimmermann und eine hochschwangere Frau, in eine andere Stadt zu reisen. Maria auf einen Esel, hochschwanger. Boah, ich kann mir vorstellen, also meine Frau hätte mit mir da einige Gespräche. Ey, was soll das, Alter? Was soll das? Jetzt hochschwanger muss ich nach Bethlehem noch? Ich habe keinen Bock, ey. Jesus, Gott, ich dachte, hey, das ist hier von dir. Warum mache ich diese Qualen durch? Warum muss ich jetzt auf einen Esel reisen? Tagelang. Und für Maria und Josef muss das wirklich völlig unverständlich gewesen sein. Warum jetzt? Warum so? Warum dieser Umweg? Aber Gott benutzte die Entscheidung eines Kaisers, um eine uralte Verheißung zu erfüllen und seinen Sohn genau dort zur Welt zu bringen, wo er es angekündigt hat. Nämlich in Bethlehem. Augustus dachte, er ordnet irgendeine Volkszählung an, aber Gott schrieb Heilsgeschichte. Er regiert über allem. Die Menschen denken, wir machen unser Ding, aber Gott regiert. Wir brauchen keine Angst haben. Und genau so wirkt Gott auch noch heute. Nicht immer, indem er Leid verhindert, sondern indem er Leid gebraucht. Ich habe eine Geschichte gehört, die hat mich so berührt. Boah, ich war so fertig. Und ich will sie euch erzählen. Corrie ten Boom war eine Christin aus den Niederlanden. Und während des Zweiten Weltkriegs versteckte sie zusammen mit ihrer Familie jüdische Menschen in ihrem Haus, weil sie überzeugt waren, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Amen, oder? Die Familie wurde verraten, verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Corrie und ihre Schwester Betsy kamen schließlich in das Frauenlager Ravensbrück. Und dort wohnen sie in Block 28 untergebracht. Eine Baracke, die völlig überfüllt war, dreckig und mit Flöhen übersät. Die Flöhe waren überall. In den Betten, in den Kleidern, auf der Haut, vom Scheitel bis zur Sohle. Und für Corrie war das der Punkt, an dem sie innerlich zerbrach. Sie sagte zu Betsy, dass sie es nicht mehr aushält, dass alles zu viel sei. Betsy aber hatte am Morgen in der Bibel gelesen. 1. Thessalonicher 5, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und seid in allem dankbar. Und dann sagte sie etwas, das Corrie fast wütend machte. Corrie, wir müssen Gott auch für die Flöhe danken. Corrie sagte, ich kann für alles danken, aber nicht für diese Flöhe. Und trotzdem beteten sie zusammen und dankten Gott sogar für Block 28 und für die Flöhe. In den folgenden Wochen begannen Corrie und Betsy in Block 28 heimlich Bibel zu lesen. Sie erzählten anderen Frauen von Jesus und immer mehr Frauen fanden Jesus als ihren Herrn. Es entstanden verbotene Gottesdienste mitten im Konzentrationslager. Und Corrie fragte sich die ganze Zeit, warum kommt keine der Aufseherinnen hierher? Warum können wir all diese Gottesdienste feiern und es stört diese Aufseherin nicht? Warum stoppt uns niemand? Und erst viel später erfuhr sie den wahren Grund. Die Wächterinnen betraten Block 28 nicht wegen der Flöhe. Das, was Corrie am meisten loswerden wollte, war genau das, was Gott benutzte, um Raum für sein Wort zu schaffen. Die Flöhe waren der Schutz. Block 28 wurde zu einem Ort der Anbetung, der Hoffnung und des Evangeliums. Betsy starb später im Lager. Corrie überlebte und sie erzählte diese Geschichte ihr Leben lang mit derselben Botschaft. Manchmal ist das, wovor wir am meisten Angst haben oder was wir am liebsten loswerden würden, genau das, was Gott benutzt, um sein Werk zu tun. Gott ist nicht nur bei uns im Leid, er ist am Werk im Leid. Selbst in Block 28. Und derselbe Punkt ist der gleiche Punkt wie bei Kaiser Augustus. Menschen handeln aus Macht, aus Systemen oder aus Grausamkeit heraus, aber Gott bleibt souverän. Er ist Kyrios. Er ist der Herr über allem. Selbst im Leid, er begegnet dir. Hey, Ecclesia Church, hab keine Angst. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Und Gott ist souverän. Die stärksten Dinge in unserem Leben, wo Gott gehandelt hat, die sehen wir oft nicht im Hier und Jetzt. Die sehen wir erst später, wenn wir zurückschauen. Und Gott ist in der Lage, alles zu wenden. Gott ist in der Lage, Dinge zu drehen. Halte fest. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau nicht nach rechts. Schau nicht nach links. Schau nach oben. In dieser Weihnachtszeit, hab keine Angst. Der Retter, Jesus Christus, der Herr, ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir gehören nicht zu denen, die ängstlich sind. Denn wir haben keinen Geist der Angst empfangen, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Komm, schließen gemeinsam die Augen. Gepriesen sei der Name Jesus. Gepriesen sei der Name Jesus. Oh, Jesus liebt dich so sehr. Hab keine Angst. Bring deine Angst, Jesus. Bring deine Sorgen, Jesus. Mach deine Sorgenliste zu einer Gebetsliste. All deine Anliegen werfet auf mich, denn ich bin besorgt um euch. Gebet bricht der Sorge das Genick. Come on, Church. Wir haben keinen Geist der Angst empfangen. Sprich es aus über dein Leben, über deine Kinder, über deine Ehe, über deine Finanzen, über deine Zukunft, über deine Arbeitssituation. Der Vater liebt dich. Er ist dein Versorger. Er ist mit dir. Come on. Danke, Jesus. Aber es ist auch wichtig, lass Jesus der Herr sein über allem, über jeden Bereich deines Lebens. Wenn es Bereiche gibt, wo du in Sünde lebst, kehre um. Hey, wir machen keine Spielchen, sondern hey, unser Gott ist ein ehrfurchtsgebietender Gott. Wir lieben nicht nur die Dinge, die er liebt, wir hassen auch die Dinge, die er hasst. Ihm gehört unser ganzes Leben. Er ist nicht nur unser Retter, er ist unser Herr. Er ist unser Kyrios. Und wenn Jesus noch nicht dein Retter ist, dann mach ihn doch heute zu dem Retter deines Lebens. Lad ihn ein, dein Herr und Retter zu werden. Werf all deine Schuld und all deine Sünde auf ihn. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Sein Blut reicht aus. Er ist das Lamm Gottes. Wenn du das gerne machen möchtest, brauchst du nicht aufstehen, brauchst du nicht hier nach vorne kommen. Dort auf deinem Platz darfst du im Gebet den Namen des Herrn anrufen. Und ich möchte dir gerne dabei helfen. Wer ist alles da heute? Und du willst den Namen des Herrn anrufen. Du willst sagen, Jesus, werd du mein Herr und Retter. Vergib mir meine Schuld und Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Er liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist auferstanden am dritten Tag. Und wenn du sagst, ja, das will ich. Jesus sei mein Herr. Hey, heb doch mal deine Hand jetzt gerade. Heb sie einfach hoch. Sag, Jesus, rette mich, rette mich, rette mich. Vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Danke, so viele Hände, so viele Hände. Halleluja. Du kannst die Hände gerne runternehmen. Komm, wir beten gemeinsam. Hey, als ganze Church, lass uns zusammen sagen, lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Vergib mir meine Schuld. Ich bekenne mich schuldig vor dir. Danke, Jesus. Du bist das Lamm Gottes, was hinfortnimmt meine Schuld. Oh, ich liebe dich, Jesus. Sei du mein Retter. Sei du mein Herr. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Hey, so stark, so stark, so stark. Komm, wir geben Jesus mal einen riesen Applaus, oder? Ist er nicht würdig? Ist er nicht wunderbar? Haben wir nicht einen guten Retter, Church? Come on. Come on. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.